Herangelabert und Süßholz verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste. Mit Safiano und Janis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Heute befinden wir uns im Hoberghaus und wir haben heute den Matthias dabei.
Ja. Also ich bin dann Matthias, aber man nennt mich Matze, okay? Niemand nennt mich Matthias, alle nennen mich Matze und ihr dürft mich auch Matze nennen, okay?
Okay, Matze, wer bist du? Stell dich mal so ein bisschen vor, wie alt bist du?
Okay, also ich bin jetzt 51 Jahre alt und mache gerade Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher im Hoberghaus in Bretten und bin jetzt im letzten Lehrjahr. Das heißt, im Juli habe ich schriftliche Abschlussprüfung und im September habe ich dann nochmal Abschlusskolloquium.
Ah, wie lange bist du hier schon im Hoberghaus?
Ich bin jetzt das vierte Jahr hier, weil ich habe meinen Bundesfreiwilligendienst hier gemacht. Also erstens, für die Ausbildung brauchst du vorher ein halbes Jahr Praktikum mindestens. Und dann ist so, ich bin augenkrank und wusste einfach nicht, ob ich das überhaupt durchhalte, den ganzen Job und sowas. Und deswegen wollte ich erstmal mit dem Bundesfreiwilligendienst anfangen, um das überhaupt mal abzuchecken. Und nachdem das ganz gut gelaufen ist, bin ich jetzt an der Front tätig, möchte ich sagen. Okay.
Also du hast quasi ein BFD Ü27 gemacht.
Genau, ganz genau.
Wie alt warst du dann, als du das gemacht hast? 48?
47? Ja, genau, 47. Ich glaube, mit 47 habe ich angefangen.
Okay, und was hast du vorher gemacht?
Wann soll ich denn, also ich habe jetzt schon erwähnt, dass ich älter bin, aber wann soll ich denn da anfangen, genau?
Okay. Also du kannst den ganzen chronologischen Verlauf eigentlich nennen.
Okay, also im besten Fall vielleicht nach deiner Schule einfach.
Ja. Am Anfang schuf ich Himmel und Erde. Okay. Und dann, nur 2000 Jahre später, habe ich Realschulabschluss gemacht und habe dann eine Bankkaufmannslehre gemacht. Nach der Bankkaufmannslehre habe ich Fachhochschulreife nachgeholt, weil Bankkaufmann jetzt für mich überhaupt gar nichts war. Und nach dem Berufskolleg habe ich das erste FSJ gemacht, was ich gemacht habe. Dortmals noch.
Wie alt warst du da?
Da war ich 20. Okay. Ja, weil ja, ich habe dortmals auf meine Freundin gewartet, weil wir wollten zusammen studieren gehen und sie musste aber praktisch erst noch die Fachhochschulreife machen, ein Jahr lang. Und dann habe ich halt, um das zu überbrücken, FSJ gemacht, was dortmals total. Also niemand hat es gekannt, okay, alle haben gefragt, was machst du? Ich mache FSJ, was ist das? Ja, und dann, also da war ich halt drin, ja. Und war da auch schon in einer Tagesgruppe, weil ich dortmals auch eigentlich Sozialpädagogik studieren wollte. Das habe ich dann auch begonnen. In Fulda habe ich ein Sozialpädagogikstudium begonnen, aber das war dortmals gar nichts für mich. Okay, weil ich zu viel Heimweh gehabt, einfach nach Eppingen, wo ich herkomme. Und habe das nach dem ersten Semester abgebrochen. Und dann habe ich angefangen, an einer Autobahntankstelle zu arbeiten. Dann war ich 2 Jahre arbeitslos oder sowas. In der Zeit bin ich mit dem Fahrrad nach Afrika gefahren mit dem Kumpel. Und als ich dort zurückgekommen bin, habe ich in Pforzheim im Comicladen angefangen. Dann habe ich da im Comicladen gearbeitet. Also der hatte 3 Läden, da bin ich dann so rotiert zwischen Karlsruhe, Heilbronn und Pforzheim. Und während der Zeit hat mich dann auch noch voll gequatscht, ob ich mich nicht mit ihm zusammen selbstständig machen will in Spanien. Dann war ich ein Dreivierteljahr in Madrid. Dann war das aber, hat sich alles irgendwie zerschlagen. Es war einfach irgendwie, weiß nicht, es war alles ein bisschen wild. Ne? Auf jeden Fall kam ich zurück und dann habe ich in Karlsruhe im Terminal Entertainment angefangen zu arbeiten.
Was ist das?
Das ist auch ein Comicladen. Okay. Das ist ein echt großer Comicladen. Also, falls ihr den nicht kennt, dann solltet ihr da mal gucken. Zähringer Straße ist der. Für mich ist es nicht so einfach, im Team zu arbeiten, okay? Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Comic-Schallplattenladen. Der stand sang- und klanglos pleite gegangen, ja, was dann dort dazu geführt hat, dass ich erst als Gebäudereiniger gearbeitet habe, damit man unsere Miete noch bezahlen konnte und das Essen und das Trinken für die Kinder. Und dann hatte ich Bundeserziehungsurlaub, dann war ich ein Jahr lang in so einer Spielhalle als Spielhalleaufsicht, dann kam meine Tochter, dann war ich wieder im Bundeserziehungsurlaub und im Bundeserziehungsurlaub ist dann bei mir grüner Star diagnostiziert worden und ich bin operiert worden. Und dann
ganz kurz, was ist Bundeserziehungsurlaub?
Ah, Bundeserziehungsurlaub ist, wenn du Kinder bekommst, okay, dann darfst du, also einer von beiden Elternteile darf 2 Monate in Urlaub gehen und kriegt praktisch 60% vom Gehalt, das er vorher gehabt hat, vom Staat bezahlt. Und der andere darf bis zu einem Jahr Urlaub mache und kriegt dann 60% von seinem Gehalt vom Staat bezahlt. Und da ich halt über die Selbstständigkeit ein höheres Gehalt habe darstellen können als meine Ex-Frau, war es halt so, dass ich in der Bundeserziehungsurlaub gegangen bin, weil wir dann mehr Geld bekommen haben. Mhm. Und der Lade war eh gerade am Pleite gehen. Okay, also ja. Wir haben als erstes Zwillinge bekommen und die waren halt gerade da, wo der Lade angefangen hat, pleite zu gehen. Und dann bin ich halt in der Bundeserziehungsurlaub gegangen.
Ja. Okay.
Und dann, grüner Star diagnostiziert, operiert worden.
Was heißt grüner Star?
Grüner Star, Glaukom ist der Fachausdruck. Okay, und da geht es darum, also das Auge ist ja so ein rundes Ding, okay? Mhm. Und damit es rund und aufgebläht bleibt, gibt es so eine Augeinnerflüssigkeit, die der Augapfel praktisch ausdehnt. Und beim Glaukom ist so, dass quasi die Flüssigkeit von innen nicht ordentlich abläuft, okay? Und dadurch erhöht sich der Augeinnerdruck und dadurch sprengt sich, also so habe ich das jetzt verstanden, ich bin kein Mediziner, das ist das, was ich verstanden habe, ja? Aber so wie ich es verstanden habe, sprengt sich dann quasi durch den übergroßen Augapfel hinter der Sehnerv weg mit der Zeit. Okay? Und das heißt also, ich bin auf dem linken Auge blind und auf dem rechten Seh relativ schlecht und deswegen trage ich halt die ganze Zeit die Sonnenbrille, weil seit in der Operation ist schlicht einfach der Feind. Okay? Weil ich habe praktisch in das Auge eine Drainage reingeschnitten kriegt, damit es besser ablaufen kann und durch die fällt halt jetzt quasi das Licht direkt auf meinen restlichen Sehnerv. Mhm. Okay? Und dann war das so und dann hat niemand gewusst, was der Matze jetzt machen soll, weil halt krank, blind, bla. Ja? Und das hat dann 10 Jahre gedauert oder so und dann hat das Jobcenter mir ein Einzelcoaching finanziert und da haben wir dann halt erörtert, was kann ich noch machen, was möchte ich überhaupt machen. Und ich wollte nicht mehr zurück in die Wirtschaft, okay? Ich wollte nicht mehr mit Zahlen und mit Geld und so, das interessiert mich alles eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß schon, dass man Geld zum Leben braucht, verstehst du? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich der neueste BMW brauche oder der neueste Mercedes oder irgend sowas, ja? Mhm. Und dann war relativ schnell klar, sozialer Bereich. Also kurz habe ich überlegt, Tierpfleger zu werden. Mhm. Aber Tierpfleger ist unmachbar als Ausbildung für einen alten Mensch, okay, weil das meistens Förderdinger sind und die nur junge Leute aus der Ortschaft nehmen, wo der Tierpark dann praktisch ist.
Ja.
Und deswegen war dann ziemlich schnell klar, dass ich in die Jugendhilfe gehe, weil ich kann nicht pflegen. Okay, also ich möchte, also dadurch, dass ich nur noch ein Auge habe, habe ich ja ganz schlechte räumliche Wahrnehmung, verstehst du? Und ich möchte niemanden einen Löffel mit Essen in den Mund stecken und nicht genau wissen, wie tief ist denn der jetzt drin oder sowas. Mhm. Also war ziemlich schnell klar, dass ich Jugendhilfe mache werde. Und dann habe ich mich beworben und warum auch immer war so Berghausbretter bereit, mit mir das auszuprobieren. Okay. Und offensichtlich habe ich es auch geschafft und dann habe ich hinterher da die Ausbildung jetzt begonnen, die dann jetzt endet.
Krass, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte.
Also du warst eigentlich immer so auf der Suche nach dem Job irgendwie, hast sehr viel gewechselt und dann hast du jetzt am Ende das gefunden, was dich zufriedenstellt, oder?
Also das ist auf jeden Fall der beste Job, den es gibt.
Also den.
Also für mich, was soll ich sagen? Ich habe es jetzt nicht so arg mit Organisation oder sowas. Okay, ich kann organisieren, ich kann organisiert arbeiten, ich kann Liste führen, okay, aber es ist für mich eine unheimliche Qual. Ja? Mhm. Und ich habe es lieber mit Kreativität und bunt, verstehst du, ein bisschen Abwechslung und nicht so starr eingefahren. Ja? Und das ist was der Job einfach echt bietet. Ja? Du hast jeden Tag. Jeder Tag ist neu. Jeder Tag ist total anders. Ne? Auf der Volksbank, was weiß ich, also ich habe auf der Volksbank gelernt. Da saß ich dann in der Kreditabteilung 3 Monate und es war halt 3 Monate genau der gleiche Job jeden Tag. Ja, du hast halt Kreditaufträge ausgefüllt und die wurde so und so ausgefüllt und da gab es kein rechts, kein links. Und hier ist jetzt so, weißt, dann einmal gehst raus mit den Kindern, spielst raus mit denen, dann spielst drin Uno, dann bastelst was, dann tust du mal irgendwie, was weiß ich, was mit denen in Erfahrung bringen, was über das römische Reich lernen oder so. Ja, das ist eine unheimlich breite Palette. Und deswegen kommt mir der Job schon sehr entgegen.
Mhm. Wie war denn die Reaktion deines Umfeldes, als du denen gesagt hast, du einen BFD machst?
Zu dem Zeitpunkt, verrückterweise, hatte ich praktisch kein Umfeld. Okay, also das ist so, ich hatte durch die Augenkrankheit musste ich Augentropfen nehmen. Und die Augentropfen haben mich in eine unheimlich tiefe, depressive Phase reingeschossen. Okay, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber ich war praktisch 2 Jahre nicht in der Lage, mein Haus zu verlassen. Okay, oder geschweige denn mein Schlafzimmer zu verlassen. Und deswegen hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Bufti angefangen habe, überhaupt kein Umfeld mehr. Ich war total allein. Mhm. Und deswegen hat auch niemand was gesagt.
Mhm.
Ja, was ich aber sagen kann, ist, alle freuen sich jetzt über meine Ausbildung. Ich habe mittlerweile wieder Umfeld, okay, keine Sorge, ich habe wieder Umfeld, okay. Aber, und die freuen sich alle und sind total begeistert.
Schön.
Das ist auf jeden Fall schön.
Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, was du so machst mit den Kindern. Was genau, also wie läuft ein normaler Tag für dich ab?
Wie läuft ein normaler Tag für mich ab? Also ich habe vorhin ja erzählt, dass ich praktisch in einer besonderen Form der Tagesgruppe bin. Also ich fange mal so rum. Grundsätzlich die Gruppe, auf der ich bin, ist eine sogenannte Tagesgruppe. Und das normale Konzept von einer Tagesgruppe ist, dass die Kinder nach der Schule, also zwischen 12 und 1 Uhr, sage ich mal, auf die Gruppe kommen. Dann gibt es da meistens eine Freispielzeit, dann wird was gegessen, dann gibt es nochmal Spielezeit, dann wird Hausaufgabe betreut und dann gibt es nochmal eine Spielzeit. In meiner Tagesgruppe ist jetzt das Besondere, dass praktisch die Schulklasse direkt in den gleichen Räumlichkeiten ist wie die Tagesgruppe und auch die Kinder dann den ganzen Tag da verbringen. Das heißt, für mich persönlich, weil ich das so will, beginnt der Tag damit, dass ich ungefähr um 7.15 Uhr im Hoberghaus ankomme. Dann mache ich so ein bisschen Vorbereitung. Der Lehrer ist meistens dann schon da, der unserer Gruppe zugeordnet ist. Dann bespreche ich so mit dem ein bisschen, wie geht's ihm, was macht er heute, bla bla. Und dann trudeln die Kinder langsam ein. Ja. Und dann beginnt erstmal ein ganz normaler Schultag, ja, wo die ganz normal Unterricht haben, den ich dann begleite tue mit meiner Kollegin zusammen, damit wir einfach ganz engmaschig auch mit der Schule zusammenarbeiten können und die Kinder gut betreuen können. Und dann beginnt aber genau der Ablauf, den ich gerade beschrieben habe. Also die Kinder sind um 12 Uhr fertig mit der Schule, dann wechseln sie quasi vom Klassenzimmer ins Esszimmer, dann gibt es Freispielzeit, dann gibt es was zum Mittagessen, dann gibt es nochmal Freispielzeit, dann wird Hausaufgabe betreut und dann machen wir meistens nochmal irgendein Projekt. Mhm. Und dann endet mein Tag, also die Kinder werden dann um 17 Uhr mit Fahrdienste nach Hause gefahren, weil natürlich nicht alle Kinder hier in Bretten auch wohnen, okay? Sondern wir haben bis Pforzheim, Illingen, ich glaube, der weiteste, wo ich jemals gehört habe, war Hohenwettersbach. Oh. Also das ist wirklich schlimm für die Kinder. Der ist um vor 7 Uhr losgefahren mit dem Bus und nach 18 Uhr heimkommen. Und für so einen 10-Jährigen ist das echt ein langer Tag. Okay? Ja. Aber auf jeden Fall, die Kinder fahren um 17 Uhr davon. Und da die KVV sich entschieden hat, den Fahrplan zu ändern, fahre ich um 17.35 Uhr normalerweise mit der Stadtbahn dann auch heim. Ja, und dann ist mein Tag vorbei. Und dann kommt es halt drauf an, ja, also manchmal ist es so, dass wir uns einfach was vornehmen, was weiß ich, ganz typische Sache sind natürlich Weihnachten oder Ostern, dann bastelst du mit den Kindern Osterschmuck und schmückst die TG oder machst irgendwelche Grußkarte für die Omas und so, ja. Mhm. Und die restliche Zeit ist relativ frei, also da versuchen wir normalerweise die Kinder relativ viel mit einzubinden und zu fragen, auf was habt ihr Lust, und dann versucht man das irgendwie zu koordinieren und verbringt dann halt die Zeit zusammen. Und es gibt halt immer, also bei uns ist es so, es gibt immer ein soziales Lernfeld, was die Kinder haben. Also die haben entweder Schwierigkeiten zum Beispiel, sich lang zu konzentrieren, oder sie haben Schwierigkeiten, sich in großer Gruppe zurechtzufinden, oder sie haben Schwierigkeiten zu verlieren oder sowas. Ja? Mhm. Und an dem arbeiten wir dann halt immer nebenher ganz pädagogisch, wie wir so sind.
Mhm. Ja. Und das ist quasi dein Aufgabenbereich. Also Lehrer machen Unterricht und du bist quasi die pädagogische Betreuung.
Genau, zusammen mit meiner Kollegin. Ja. Ganz genau.
Und wie viele Kollegen hast du genau?
Also ich habe genau zwei Kollegen oder Kolleginnen. Ja, meine Anleitung, die Jacqueline. Und dann jetzt im Februar ganz neu ist die Sophia gekommen.
Mhm. Und dann gibt es eine Lehrkraft oder zwei?
Es gibt einen Vollzeitlehrer quasi, also der so der Klassenlehrer ist. Und dem zur Seite steht aber noch eine Co-Lehrerin. Und die kümmern sich dann um den Unterricht. Wobei auch wir als pädagogische Fachkräfte, wenn wir das wollen, Unterrichtseinheiten mit den Kindern gestalten können.
Hast du da schon was gestaltet?
Ich habe schon was gestaltet, absolut. Ich habe mal mit der Gruppe vorher zum Beispiel besprochen, warum Hurensohn keine gute Beleidigung ist. Ja, das war eine große Begeisterung, ist da ausgebrochen. Ja. Weil also in der Gruppe vorher, das muss ich auch noch sagen, also unsere Gruppe, da ist so, die Kinder sind nur 2 Jahre da, wir haben nur 3. und 4. Klasse, okay? Mhm. Und bei uns geht's viel darum, die Kinder quasi, also wir haben viele Schulverweigerer, die halt viel Schulschwänze und sowas, und bei uns ist das Hauptding, die quasi wieder hinzurichten, dass die auf eine normale, was immer normal bedeutet als Pädagoge, weiß man das nicht mehr, aber auf eine normale Regelschule zu gehen. Mhm. Ja? Und in der Gruppe vorher, die vorher da war, ich weiß nicht, wenn die sich beleidigt hätten, die hätten nicht mit Idiot angefangen, die waren gleich bei Hurensohn. Ja, und dann dachte ich irgendwann, das muss ich jetzt mal besprechen, das Wort. Und dann habe ich eine ganze Unterrichtseinheit über das Wort mal verbracht und habe mit den Kindern das mal durchdiskutiert. Dann habe ich schon mal was gemacht zum Singen. Also ich singe mit den Kindern, weil ich Gitarre spiele. Und jetzt ganz aktuell ist es so, im dritten Lehrjahr bei Jugend- und Heimerzieher musst du zum Abschluss praktisch ein Projekt machen, das 6 bis 8 Unterrichtseinheiten umfasst. Thema darf man sich ganz selber raussuchen. Mhm. Und dieses Projekt, diese 6 bis 8 Einheiten, das war halt wirklich wie Schulunterricht. Mhm. Ja. Und mein Thema war Lebensraum Aquarium. Ja. Und das habe ich mir nicht durchgezogen. Wir haben dann mit so Aquarium-Silikon, Welshöhle gebastelt und sowas. Also es war wirklich eine wilde Sache. Ja. Und insofern mache ich schon Unterrichtseinheiten.
Krass.
Cool.
Und wie viele Kinder hattest du ungefähr schon jetzt in den 4 Jahren, wo du hier warst?
Also bei mir auf der Gruppe jetzt, auf der sogenannten Lerngruppe, betreue mir 8 Kinder und keins mehr. Das gehört zum Konzept dazu. Mhm. Das heißt, ich hatte jetzt in der Lerngruppe bisher 18 Kinder, weil manche gehen halt früher wieder. Okay, wenn die Eltern halt nicht überzeugt sind von der Hilfemaßnahme, dann können sie das Kind rausnehmen. Mhm. Und dann kommt natürlich ein anderes Kind. Das heißt, ich hatte jetzt auf der Lerngruppe 18 Kinder und vorher beim Bufti waren das, boah, ich würde mal sagen, insgesamt dann 12. Mhm. Ja, weil das waren auch 9 Kinder in der Gruppe quasi und dann sind aber in der Zeit, wo ich das Bufti gemacht habe, sind 2 Gange und 2 neue kommen, also würde ich sagen, da nochmal 12, also hätte ich gesagt 30 Kinder, habe ich jetzt ungefähr betreut.
Mhm. Und wie funktioniert das, dass man hier so sein Kind anmeldet? Muss man sich bewerben als Elternteil?
Also grundsätzlich hier geht alles übers Jugendamt, okay? Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die meist gewählt oder das, was meistens passiert, ist, dass die Kinder in der Schule, also in ihrer Regelschule, irgendwie auffällig sind. Was weiß ich, sie kommen nie zum Unterricht, sie schmeißen das Zeug durch die Gegend, sie machen nicht mit beim Unterricht, rennen durchs Klassenzimmer oder sonst irgendwas. Mhm. Dann sagt normalerweise die Schule, sie können das nicht leisten, dieses Kind zu betreuen, weil ich meine, es ist ja klar, wenn 30 Kinder in der Klasse hast, ja, und 2 hopfen du die ganze Zeit rum, da kannst du dich einfach nicht kümmern. Mhm. Und das heißt, die Kinder wären von der Schule her quasi freigestellt oder die Schule sagt, sie können sich da nicht weiter drum kümmern. Dann geht es zum Jugendamt, weil wir in Deutschland halt Schulpflicht haben. Und dann sagt das Jugendamt, stellt dann fest, dass es halt einen Hilfebedarf gibt, weil, keine Ahnung, die Eltern, also alles, was ich jetzt sage, meine ich wirklich nur beschreibend, okay? Aber wenn ich halt einfach eine alleinerziehende Mutter bin und habe 3 Jobs, weil irgendwie der Vater nicht die Alimente rüberrückt oder irgendwas, ja, und habe aber 3 Kinder, dann kann ich mich einfach nicht in dem Rahmen um ein Kind kümmern, das vielleicht ADHS hat oder Autismus-Spektrum-Störung oder sonst was. Und das wird dann festgestellt vom Jugendamt und dann ist es theoretisch so, dass die Eltern die Auswahlmöglichkeit haben, welche Einrichtung möchte sie wählen, falls es irgendwelche zur Wahl gibt. Mhm. Ja. Die Kinder werden gefragt, kannst du dir vorstellen, hierher zu gehen? Und dann ist das quasi eine Maßnahme vom Jugendamt, warum okay. Die Kinder dann daherkommen.
Aber die Kinder und Eltern werden schon mit einbezogen, also es ist jetzt absolut. Nicht so, die müsst ihr Kind dahin schicken.
Also ich würde es jetzt mal so formulieren, sie müssen das Kind in eine Maßnahme bringen, weil das Kind ja irgendwie nicht funktioniert, was immer das bedeutet, okay? Aber verstehst du, sie können sich raussuchen, ob sie ins Hoberghaus nach Brette gehen oder ob sie, keine Ahnung, nach Studensee gehen, durch eine Jugendhilfeeinrichtung. Verstehst du, sie können sich theoretisch die Jugendhilfeeinrichtung raussuchen, insofern es mehrere Angebote gibt.
Mhm, ja. Ja? Und sind Plätze da sehr begehrt? Also kommt man da leicht rein oder gibt es irgendwie Wartelisten?
Also es gibt riesige Warteliste. Ja. Ich würde sagen, der Bedarf ist größer als das Angebot.
Wahrscheinlich.
Würde ich schon sagen, ja. Wobei man schon sagen muss, nicht alle Eltern sind begeistert davon, okay? Weil viele Eltern einfach die Angst haben, dass es, also es geistern halt immer noch so Legende übers Jugendamt rum. Mhm. Und ganz viele Eltern haben Angst, dass quasi das der erste Schritt ist, dass sie ihre Kinder verlieren und die Kinder dann in irgendwie vollstationäre Einrichtung kommen oder sowas. Mhm. Deswegen ist nicht jeder immer begeistert.
Ja.
Auf jeden Fall.
Was würdest du sagen, ist deine Lieblingsaufgabe hier beim Arbeiten?
Ich würde sagen, das freie Wochenende. Also, naja, man mag mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich mag meinen Job und so, okay, aber ich war gern frei, so ist nett, ja. Aber ernst gemeint würde ich sagen, einfach mit den Kindern umgehen. Ja? Also einfach mit den Kindern spielen oder dann denen zuhören, was sie da als für Geschichte erzählen. Das ist eigentlich das, was mir gefällt. Ja? Also wobei das eh so ist, ich mag einfach Geschichten, okay? Ich mag Geschichten erleben, ich mag es, wenn jemand gut Geschichte erzählen kann, ich stehe da total drauf. Ja? Mhm. Und deswegen mit den Kindern umgehen und in denen ihre Welt mit eintauchen, weißt? Wie sie so erleben und wie sie das alles wahrnehmen, das ist eigentlich so das, was mir am besten gefällt an dem Job. Mhm.
Sowas hat man ja auch nicht. Irgendwie so, Kinder sehen die Welt ganz anders als jetzt erwachsene Menschen.
Ganz anders, total, ja, absolut. Ja.
Und was ist deine wenigst liebste Aufgabe?
Müll rausbringen.
Ja, muss ich nicht, verrückterweise. Also wir haben ein Putzteam, weil wir zur Grundschule gehören, haben wir Putzleute, die jeden Tag den Müll selber rausbringen und so.
Nicht schlecht.
Du, weißt, ich weiß nicht, ich bin alt genug, ich habe so viel gearbeitet. Ich kann da jetzt echt nicht sagen, was du mein nett liebst. Vielleicht manchmal konsequent sein mit den Kindern. Okay, du musst halt manchmal schon sehr konsequent sein und sehr strikt, weil die einfach einen ganz eigenen Bedarf haben und auch ganz viele Kinder Grenzen suchen einfach, weil sie das zum Beispiel von daheim nicht kennen. Weißt du, ich meine, wie ich es gesagt habe vorhin, wenn deine Mom halt den ganzen Tag arbeitet und du darfst den ganzen Tag daheim allein sein, dann hast du keine Vorstellung, wo halt Schluss ist. Ja? Mhm. Und das finde ich manchmal schwierig. Ansonsten ist Tagesform abhängig. Weißt, wenn ich jetzt natürlich mal schlecht geschlafen habe oder irgendwas oder selber irgendwelche, jetzt zum Beispiel Abschlussprüfung beschäftigt mich natürlich. Und dann fällt es mir jetzt schon schwerer zu arbeiten, weil ich halt irgendwo gewisse Kapazität an Gedanke jetzt bei der Abschlussprüfung habe. Okay. Aber ich könnte nicht sagen, dass es irgendwas gibt, was mir nicht gefällt.
Okay, das ist ja toll.
Ja,
was geht nicht.
Ich bin auch dankbar dafür, okay? Ich habe lang gesucht.
Wegen dieser Abschlussprüfung, was heißt das genau? Also musst du dann einfach so einen Test schreiben oder was wird da, wie wird es da abgefragt?
Also wir haben schriftliche Abschlussprüfung in zwei Fächer und da müssen wir dann wirklich 4 Stunden Klausur schreiben.
Boah.
Okay. Und halt irgendwelche theoretische Fragen beantworte zu Didaktik, also wie lehrt man, was sind die Methode zum Lehren und dann so gesetzliche Rahmenbedingungen, organisatorische Abläufe, also rein in der Theorie, was ist Jugendamt, wo sind die Gesetze oder wie heißen die Paragraphen, die dann die Hilfe regeln und sowas. Ja? Und dann ist was, wie ich es vorhin gesagt habe, im dritten Lehrjahr so, dass man praktisch so ein Abschlussprojekt hat machen müssen, wo dann auch einmal ein Dozent gekommen ist und mich beobachtet hat, wie gehe ich mit den Kindern überhaupt um. Das war jedes Jahr so, aber dieses Mal dann auch. Und dieses Projekt muss ich dann, ich weiß nicht genau, ich glaube 22 Seiten Facharbeit schreiben. Wow. Und die muss ich dann quasi verteidigen. Ganz zum Schluss von meiner Ausbildung und dann habe ich noch mündliche Kolloquien in andere Fächer, also was weiß ich, in Gesundheitserziehung gibt es dann halt eine mündliche Prüfung oder in Soziologie gibt es dann eine mündliche Prüfung und dann, wenn das alles durch hast, das hört sich wilder an, wie es ist.
Ja.
Ganz okay.
Ehrlich, ja. Wie fühlst du dich in der Berufsschule? Ich meine, die anderen sind ja alle deutlich jünger als du wahrscheinlich, oder?
Absolut, ja. Also ich bin der Älteste, wobei ich eine Klassenkameradin habe, die ist nur ein halbes Jahr jünger als ich. Okay, also es gibt, ja. Und also natürlich gab es Phasen, die echt anstrengend waren. Ja? Ich meine, ich war, weiß nicht, 30 Jahre aus der Schule raus. Ich habe nichts mehr gelernt. Oder andersrum, ich habe viel gelernt. Ja? Aber verstehst du, ich konnte ja jetzt 30 Jahre lang das lernen, was ich wollte. Ja. Ja? Wenn ich morgens aufgewacht bin und habe mir gedacht, Schopenhauer, da habe ich mich halt 14 Tage mit Schopenhauer beschäftigt. Und wenn das halt durch war, dann war es halt durch. Okay? Und jetzt musste ich halt so wieder so Lehrplan und auf Termin genau das Wissen abrufen. Okay, das war am Anfang, war das schon relativ schwer für mich. Okay. Aber dadurch, dass ich halt einfach 50 bin und mich auch ganz gut mittlerweile kennengelernt habe und sowas, weiß ich, wie meine Ressourcen einzuteilen sind. Okay, und deswegen habe ich zum Beispiel was weiß ich, auf eine Klausur 3 Monate vorher angefangen zu lernen, aber jetzt halt nicht wie ein Bekloppter 8 Stunden am Tag, sondern ich habe dann, was weiß ich, eine halbe Stunde am Tag gelernt, ja, und habe das aber halt 3 Monate beständig gemacht, okay, und das kann ich dann ganz gut ableisten. Und zur Frage, wie das ist mit den jungen Menschen, ich fand's super, ganz ehrlich, weil wenn du 50 bist, ja, dann bist du auch in so einer Bubble, wo nur 50-Jährige rumhopfen, ja, und dann hörst du über 20-jährige Menschen halt nur das, was 50-Jährige über 20-Jährige sagen, und ich konnte jetzt in ihrem natürlichen Habitat kennenlernen und muss sagen, die jungen Leute heute sind genauso wie mir, halt nur 30 Jahre später, verstehst du, was ich meine? Ich finde, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Ja?
Menschen sind Menschen.
Ja, danke. Und junge Menschen sind junge Menschen und alte Menschen sind alte Menschen. Also da hat sich nicht viel gemacht. Ja. Aber eins war wohl, wir haben dann mal in der Schule Essen bestellt, ja, für die ganze Klasse, weil irgendwie die Mensa zu war. Und dann kam das Essen und irgendeiner hat es vorgestreckt und ich stand wie so ein Dinosaurier mit meinem 10-Euro-Schein da rum und alle waren mit dem Handy, also ich habe kein Handy, ich habe noch nie ein Handy gehabt, alle mit dem Handy so, ich überweise dir es per PayPal und so, und ich stand da mit einem 10-Euro-Schein, ey, wie man wirklich alt vorkommt. Okay. Und also die Jungen haben sich, glaube ich, ja, echt amüsiert dafür. Ja. Aber die waren, also ich bin wirklich dankbar für die Erfahrung.
Ja, also es ist meistens ziemlich verpönt, irgendwie in dem Alter noch eine Ausbildung zu machen, aber anscheinend ist ja nicht so schlimm.
Ja, aber den, also was heißt verpönt, weiß ich jetzt nicht, verstehe ich, aber...
Ja.
Aber also ich glaube, viele in ihrem aktuellen Beruf können sich nicht vorstellen, nochmal umzusatteln, auch in dem Alter, weil sie halt schon so etwas älter sind, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist so, dass sie denken, das ist eine Hürde,
ja,
dass sie es nicht mehr schaffen.
Also dass sie es nicht mehr schaffen können, einfach, und dann halt zu der fallen so.
Okay, das kann, also ich kann nur für mich sprechen, ja, okay, was? Und ich weiß nicht, also ich war noch nie so, wie alle waren, sage ich jetzt mal so blöd, wie das jetzt klingen mag, verstehst du? Aber also ich habe mir da nie groß Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt komisch ist oder nicht. Mhm. Also ich glaube, ich hatte manchmal den Eindruck, jetzt gerade aktuell, weil meine Chefin aktuell ist 24, glaube ich. Und ich glaube, für sie war es komischer, mir Anweisungen zu geben, als es für mich komisch war, irgendwelche Azubi-Jobs zu machen. Weißt, weil, wie gesagt, ich bin alt.
Du könntest ihr Vater sein.
Ja, locker, ganz locker. Ja, ganz locker. Ja. Aber ich habe das anders gemeint, verstehst du? Wie gesagt, ich habe hier schon geschafft viel. Ich war selber selbstständig. Ich weiß, es gibt Arbeit, die muss erledigt werden. Und für mich ist es jetzt egal, verstehst du, ob ich das dann erledige oder ob der das erledigt. Ich finde, da gibt's Arbeit, die muss erledigt werden. Und ist ja klar, die hauptamtliche Mitarbeiterin, die vollständig ausgebildet ist, die schreibt halt eher mal eine Stellungnahme oder macht eher mal ein Elterngespräch. Und ich als Azubi mache halt eher mal, was weiß ich, den Müll rausbringen, ja, wenn es jetzt nicht so sein muss, oder das Essen hole oder so ein Scheiß. Und mir hat es eigentlich nichts ausgemacht. Ja. Und ich hatte auch wirklich nur kompetente Leute. Ja? Also jetzt meine Anleitung ist ultra kompetent. Ich glaube, ich habe noch nie so einen jungen Mensch getroffen, der so klar in seine Vorstellungen ist, pädagogisch, und wie er mit Kindern arbeitet, wie jetzt Jacqueline. Mhm. Und vorher war es Ariane, die ist seit 25 Jahren, glaube ich, jetzt im Hoberghaus, oder seit über 20 Jahren im Hoberghaus. Das war Vollblutpädagogin und ich habe so viel da gelernt. Ja. Und die war auch jünger als ich, die ist 44 oder 45. Macht mir nichts aus. Verstehst du, wenn der Mensch kompetent ist, ist mir egal, ob er jung ist, alt, Mann, Frau, das ist mir alles egal. Mir geht es mehr um Kompetenz.
Auf jeden Fall. Jetzt mal ein anderes Thema. Hast du eigentlich einen Zivildienst gemacht?
Nee, ich bin untauglich. Ich war untauglich, okay, und zwar dortmals schon wegen der Auge. Okay? Oh. Also ich habe traditionell schlechte Augen und hatte 10 Dioptrien und 10,5 und damit war ich untauglich für den Wehrdienst und dann muss ich auch kein Zivildienst machen. Aber ich hätte Zivildienst gemacht, wäre es dazu gekommen. Okay, okay. Auf keinen Fall zur Bundeswehr.
Was ist der größte Unterschied zwischen einem Freiwilligendienst und einer Ausbildung jetzt?
Hm. Beim Freiwilligendienst konnte ich mich quasi hinter dieser Praktikantensache noch ein bisschen verschanzen, verstehst du? Also wenn irgendwie, wenn es zu...
Kennen wir sehr gut.
Ja, wenn es zu verantwortungsvoll wurde, dann konnte ich immer sagen, oh, ich mache hier nur Bufti. Ja. Also. Und das ist jetzt in der Ausbildung halt nicht mehr so, vor allem jetzt im dritten Lehrjahr ist es nicht mehr so, okay, weil dann bist du ja quasi, ich bin ja quasi ausgelernt, okay?
Ja.
Und ich würde aber sagen, das ist so der größte Unterschied für mich, ja. Wobei ich auch hier sagen muss, auch schon beim Bundesfreiwilligendienst, den habe ich in einer TG in Königsbach gemacht. Mhm. Und auch die Chefs dort, die haben mich sofort einbezogen. Okay, die haben sofort, ich durfte auch da bei Hilfeplangesprächen dabei sein, ich durfte bei allem dabei sein. Ja. Mhm. Insofern würde ich aber trotzdem sagen, das ist so der größte Unterschied, dass die Verantwortung gestiegen ist im Gegensatz zum Bundesfreiwilligendienst.
Mhm. Und du hast ja bei dem Freiwilligendienst auch noch Seminare gehabt.
Mhm.
Wie war das für dich?
Furchtbar. Weil, pass auf, also ich habe mich ultra auf die Seminare gefreut, okay? Aber man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen, zu dieser Zeit gab es noch Corona. Und
ich ahne, was kommt.
Ja, und deswegen, verstehst du, das, und das finde ich wirklich, 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 wie soll ich das sagen, das hat für mich ganz viel Qualität aus diesem Bundesfreiwilligendienst rausgenommen, weil alle Seminare online waren.
Ja.
Und dann saß ich beim Seminar in meiner Küche, in meiner Wohnung vor dem Laptop und habe dann mal gequatscht. Ja. Aber Entschuldigung, das befriedigt mich nicht. Verstehst du, ich wollte ja auf die Seminare, ich wollte raus aus meiner Wohnung, ich wollte mal eine Woche woanders sein. Mhm. Und dann war es auch so, dann gibt es ja, also dann gibt es diese drei Pflichtseminare, die immer Woche gehen. Mhm. Ja. Und dann gibt es ja noch so zwei Wahlseminare. Ja. Mhm. Und eins wäre gewesen, wo ich mich angemeldet habe, also es gab viele ultra interessante Seminare, aber viele von denen habe ich schon selber erlebt. Also eins war zum Beispiel Musik aufnehmen, also Musikstück aufnehmen oder irgend sowas. Mhm. Und ich habe schon drei Platten rausgebracht, verstehst du, brauche ich jetzt nicht so einen jungen Mensch das wegnehmen, okay? Mhm. Aber es gab dann 10 Tage TC zum Beispiel. Und das hätte ich unheimlich gern gemacht. Aber es war halt Corona, also ist abgesagt worden. Dann hat es geheißen, ja, vielleicht könnte man 3 Tage irgendwo auf so Hütte gehen und es da selbst verpflegen und so. Und ich dachte, ja, alles klar, das mache ich. Corona, abgesagt worden. Mhm. Und zum Schluss saß ich halt in meiner Küche drumherum und habe halt, wie gesagt, ins Laptop reingequatscht. Ja. Ja. Sorry, brauche ich nicht. Okay, ja. Das gibt mir nichts.
Ja. Schade.
Ja, das absolut total.
Sehr schade.
Ja. Die Leute, mit denen du dort warst, die waren aber auch alle in deinem Alter oder wie war das so?
Nee, die waren alle jünger. Also da war ich mit Abstand beim Bufti, zumindest der Gruppe, wo ich zugeteilt war, war ich mit Abstand der Älteste.
Okay.
Interessant. Weil ich glaube, heutzutage gibt es jetzt so extra BFD über 27 Seminare, wo dann halt nur über 27 Leute bei den Seminaren dabei sind.
Okay.
Vielleicht gab es das dann früher noch nicht.
Gut, so lange ist es noch nicht her. Ja, ich weiß nicht, weißt, ich könnte mir zu der Zeit vorstellen, dass das, wie gesagt, Corona geschuldet war.
Ja,
oder das. Zum Teil, weißt, dass man einfach dort Zeug zusammengelegt hat und sowas.
Ja.
Und wie war so, oder wie ist so die Beziehung mit deinen Kollegen und wie hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit?
Wie meinst du das jetzt?
Also, so in deinem Freiwilligendienst, so die Beziehung mit deinen Kollegen, also mit deinen Mitarbeitern.
Also bei meinem Freiwilligendienst war es ganz klar so, also das waren halt meine Chefs und die waren halt, also da wo ich das Bufti gemacht habe, die waren bestimmt schon 30 Jahre im Job oder so. Okay? Und da habe ich einfach nur zugeguckt und muss aber sagen, ich habe mit allen Kollegen bis jetzt nur gutes Verhältnis.
Mhm.
Okay. Wobei also jetzt gutes Verhältnis für mich heißt, da mag man mich jetzt nicht falsch verstehen, aber ich tue mich schwer, privat mich mit Geschäftsleuten, also mit geschäftlichen Kollegen zu treffen. Das ist nicht unbedingt das, was ich will. Ich habe da gern die Welten getrennt.
Mhm.
Und insofern ist es jetzt nicht so, dass die besten Freundschaften der Welt da rauskommen sind und ich mit irgendwem zusammen in Urlaub fahre. Okay? Aber die Zusammenarbeit und die Sache im Team und auch wenn ich jetzt irgendwelche Probleme gehabt habe, auch private Probleme oder irgendwelche Schwierigkeiten, das konnte ich immer mit allen besprechen. Das war nicht das Problem.
Mhm. Ja?
Aber wie gesagt, jetzt die Lebensfreundschaft ist da jetzt nicht raus entstanden. Okay?
Weil ja,
Job ist immer noch Job, ja, sehe ich auch so.
Muss ja auch nicht, ja.
Und so der Kontakt mit den Kindern, wie war der so?
Du, Ganz ehrlich, aus einem mir völlig unerklärlichen Grund stehen Kinder auf mich. Okay, ich weiß nicht warum. Also ich kann wirklich das mal jetzt, also verstehst du, ich bin jetzt kein böser Mensch oder so, ja, aber ich gehe mal davon aus, ich bin einfach, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber ich bin unheimlich einprägsam. Weißt? Ich bin 2 Meter groß, ich habe lange graue Haare, ich habe einen Nasenring, ich bin alt und ich bin, also trage die Sonnenbrillen, das war's. Und ich glaube, dass Kinder das unheimlich spannend finden und da dann unheimlich gern drauf zugehen und sich fragen, was ist denn da jetzt los? Das passt überhaupt nicht in meine Welt. Okay? Mhm. Und ich kann, was soll ich sagen, ich bin immer noch das größte Kind in der Gruppe. Verstehst du? Insofern gibt es da keine großen Probleme. Ja?
Okay.
Ja. Würdest du anderen Gleichaltrigen oder auch jüngeren oder älteren Leuten noch empfehlen, einen BFD Ü27 zu machen?
Ich sage, das kommt drauf auf den Typ drauf an, wer da vor mir wäre. Okay, also pauschal gesagt würde ich es jedem empfehlen. Okay, also ich wäre überhaupt der Meinung, dass jeder Mensch mindestens ein FSJ machen sollte. Einfach, wie soll ich das sagen, um dem Land, also ich will jetzt nicht in so einen Turnus der Duktus reinfallen, aber verstehst du, einfach um was zurückzugeben. Ja, okay, ja. Ich finde, wir nehmen unheimlich viel an. Und es ist auch schön, wenn man viel Geld verdient und so, aber ich finde es nicht schlimm, wenn man mal ein Jahr was macht für andere Leute.
Ja.
Okay? Aber ich würde jetzt sagen, gut, ist jetzt auch, ich habe nicht den Überblick, okay, ich habe schon gehört, man kann bundesfreiwilliger Dienst auch in ganz verschiedene Sparte machen. Ich glaube, du kannst auch bei der Polizei machen, du kannst bei der Diakonie im Büro machen. Mhm. Ja, verstehst du, von dem her gesehen könnte es jetzt jeder tun. Okay, aber jetzt das, was ich jetzt speziell gemacht habe, das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, weil du musst halt, ich weiß nicht, verstehst du, du musst das schon aushalten, dass 8 Kinder um dich rumhopfen.
Mhm.
Und das ist einfach schon anstrengend. Also wir hatten mal eine Zeit lang ein Kind auf der Gruppe, das kam nur, wenn die Mutter mitkam. Okay? Mhm. Und die saß dann da treu und brav, ich weiß nicht, mit 3 oder 4 Monaten mit in der Gruppe, ja, und hat den ganzen Tag damit durchgezogen. Ja, und nach 2 Wochen guckt die mich an und sagt so wirklich, oh, wow, das ist schon ein harter Job, den ihr da habt. Und dann dachte ich, ja, ist nicht nur Uno-Spieler. Und insofern, also das jetzt speziell, verstehst du, mit so Kinderarbeit oder mit Menschenarbeit überhaupt, da muss halt schon gemacht sein irgendwo dazu. Das muss sich schon kicken. Ja?
Auf jeden Fall.
Aber wenn einer sagt, ich habe jetzt, was weiß ich, 30 Jahre Bankkaufmann gearbeitet und bin 2 Jahre vor der Rente und ich mache noch eine Bufti, feuerfrei gehen, Diakonie aufs Büro, kein Problem. Ja.
Ja. Und also wir nehmen jeden. Also wir nehmen
eigentlich jeden. Ja, ich weiß. Man muss mich nur angucken. Dann weiß man das, dass die jeden nehmen.
Ja, weil.
Danke.
Also wir nehmen nicht jeden. Wenn das Engagement da ist, dann,
ja.
dann passt es.
Ja. Und das war jetzt auch nicht negativ.
Alles gut, ey, alles gut. Ja, keine Panik. Ja.
Ja. Also wir suchen auch noch aktiv Leute, die tatsächlich ein BFD Ü27 machen wollen, weil aktuell gibt es nicht so viele. Genau.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass sowieso Leute gesucht werden, okay, also zum Beispiel zur Zeit, ich weiß nicht, ich kann wohin Spucker suchen, so Erzieher oder Jugend- und Heimerzieher, wirklich, also ich falle irgendwo aus der Straße raus, habe ich ein Schild vor Augen, wo sie irgendwen suche, dann suche ich Busfahrer, verstehst du, ich glaube, das Problem ist nicht jetzt speziell das Bufti und das Alter, sondern ich habe das Gefühl, es gibt einfach keine Leute im Moment.
Mhm.
Ja. Aber ich kann es jedem empfehlen.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann war das jetzt ein sehr gutes Abschlusswort von dieser Folge. Das war sehr spannend.
Mhm.
Danke, dass du so oft mit uns warst und uns alles erzählt hast, was auch hier im Hoberghaus passiert.
Ja.
Willst du noch irgendwas sagen?
Naja, mir hat Spaß gemacht, okay. Ja. Könnt gerne nochmal kommen zu Folge 2. Ja. Das weiß ich. Ja.
Okay,
ja.
Dann.
Ich denke, uns hat es auch viel Spaß gemacht. Und vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Matze.
Ja. Matze, ganz
sorry.
Ja. Danke für eure Zeit. Ja, danke, dass ihr mich da überhaupt eingeladen habt.
Okay. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und Süßholz verhaspelt von Jannis und Safiano.
Outtakes.
Soll ich jetzt was sagen?
Ja.
Hast du bleibende Eindrücke hinterlassen wollen?
Ja.
Ja, immer.